Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wer vor einer Operation eine Narkose bekommt, der muss ja Vertrauen haben, vor allem in den Narkosearzt. Denn wenn die Dosis nicht stimmt, dann könnte man ja schließlich zu früh oder vielleicht auch deutlich zu spät wieder aufwachen. Aber zum Glück haben Mediziner ja mindestens 7 Jahre Studium und jede Menge Praktika hinter sich, bis sie ran dürfen an die Patienten. Das sollte zumindest so sein. Auch ein gewisser Sascha S. praktizierte im vergangenen Sommer in der Narkoseabteilung einer Münchner Klinik. Allerdings ohne irgendeine passende Ausbildung. Seine Approbationsurkunde hatte er gefälscht, doch das war bei seiner Bewerbung nicht weiter aufgefallen. Auch nicht dem Deutschen Roten Kreuz, für das er in seiner Freizeit auch noch bei Notfällen im Einsatz war. Jetzt muss sich Sascha S. unter seinem richtigen Namen vor Gericht verantworten. Über Hochstapler in der Medizin spreche ich deshalb jetzt mit dem Psychologen und Buchautoren Matthias Jung. Guten Tag, Herr Jung.
Guten Tag, Frau Ernst.
Ja, warum machen Leute wie dieser Sascha S. das? Da gab es ja diverse Fälle in den letzten Jahren und Monaten immer wieder ähnlich. Leute, die sich als Ärzte ausgeben. Warum?
Das ist ja ein klassisches Syndrom. Denken wir an den Fall Postel, der vor 2 Jahrzehnten die Öffentlichkeit erschüttert hat. Ich denke, es geht hier um ganz starken Fall eines ungebremsten Narzissmus, der ungebremsten Eitelkeit. Es gibt keinen Beruf, der eine höhere Reputation hat als die des Arztes, eine höhere soziale Anerkennung. Und wer die soziale Anerkennung selbst nicht hat, nicht genießt, wer es nicht in sich selbst begründet ist, der neigt natürlich in die Rolle des Hochstaplers hineinzuschlüpfen. Die Kehrseite dieser Anmaßung der Hochstapelei ist eigentlich immer der Minderwertigkeitskomplex.
Also es sind immer Leute, die irgendwas im Leben nicht geschafft haben, die keinen guten Job haben, oder sind es auch mal Leute, die eigentlich auf den ersten Blick ganz erfolgreich sind?
Es sind eigentlich in der Regel mehr die, die mit sich unzufrieden sind, mit ihrem eigenen Status, die über wenig Selbstliebe fühlen und die sich unterbewertet fühlen. Also es entsteht immer aus einer Differenz, aus einem Minus, in der Regel fast immer. Und natürlich eine Blendfassade. Vergessen wir eines nicht, bevor wir über Sascha S. zu unbarmherzig urteilen. Natürlich ist es unbegreiflich und schwer nachvollziehbar und auch gefährlich, was er gemacht hat. Aber in jedem von uns steckt natürlich auch ein Stück Hochstapler. Deswegen beschäftigt uns das Thema ja auch so sehr. Wir haben ja selbst oft Angst, erwischt zu werden. Wir selbst schreiben unsere eigene Biografie schön. Und wenn man unsere Bewerbung schreiben liest, da hat es nie eine Panne in unserem Leben gegeben. Wir schönen, wir stilisieren uns. Jeder von uns besitzt ein gewisses Maß an Narzissmus und das ist oft grenzwertig.
Also wir sind alle ein bisschen Sascha S. eigentlich.
Wir sind alle ein bisschen Sascha S. Also der erfüllt auch ein Stück Sündenbock-Funktion.
Aber es ist ja schon was anderes, ob man Spritzen setzt im Narkosesaal oder ob man einfach in der Bewerbung sagt, gut, ich lasse mal das weg, was jetzt nicht so erfolgreich war.
Ganz unzweifelhaft. Hier ist die Grenze zum Kriminellen überschritten. Ganz eindeutig, das eine außerordentliche Überschreitung ist es.
Jetzt sagen ja die Kollegen von Sascha S. vom Deutschen Roten Kreuz, der war eigentlich ein ganz normaler, netter Typ, der war nicht besonders aufschneiderisch oder angeberisch oder egoistisch. Ist das auch typisch für so Hochstapler?
Das ist typisch. Wir dürfen ja nicht vergessen, Hochstapel ist natürlich auch eine Kunst. Das sind meist Menschen, die da auf der Klaviatur der Leidenschaften spielen können, die Menschen gewinnen können. Gerade aufgrund ihrer narzisstischen Struktur haben die auch was Verführerisches, was Werbendes. Und sie sind ungeheuerliche Imitatoren. Hochstapler verführen in der Regel über ein überdurchschnittliches Maß an Intelligenz. Darin besteht ja auch oft die Tragik. Wenn man zu einem Sascha S. sagen könnte, hol dein Abitur nach, zweiter Bildungsweg, mach Medizin, das könnte höchstwahrscheinlich ein guter Arzt werden. Aber die sind ingeniös, sich in die Rolle reinzufühlen. Und vergessen wir nicht, die Rolle des Arztes, das erlebe ich aus vielen Therapien, auch vor allem mit jungen Ärzten, die Rolle des Arztes ist ja auch ein Stück Inszenierung. Der weiße Kittel, die Spachtel, das Stethoskop, der ärztliche Blick, das lateinische Vokabular, die Sprache der Gutachter, das reizt natürlich in diese Inszenierung einzusteigen und sie nachzuahmen.
Das heißt, der Arztberuf ist auch wirklich besonders prädestiniert für diese Hochstapler oder gibt es auch andere Berufe, dass man sagt Professoren oder andere Sachen?
Also Professoren, denken wir doch mal an den Skandal der letzten Jahre, wo reihenweise aufgezeigt wurde, wie Doktortitel, ja sogar Professorentitel im Wesentlichen käuflich erworben wurden mit ganz windigen Manövern und da haben sich ja sogar Hochschullehrer dran finanziell beteiligt an dieser Sache und es kommt eben nochmal dazu, Hochstapler suchen sich natürlich eine ganz spannende Rolle aus, also etwas, wo sie extrem hoch angesehen ist. Da gibt es doch diesen Prinzen zu Anhalt, der die Sascha Gabor gehört. Ja, das ist ein ganz einfacher Mann hier aus der Nähe, aus wo ich wohne, aus der Pfalz kommt der. Das war ein ganz einfacher Mann. Ich glaube, der ist Bäckermeister oder irgendwas ist er ursprünglich gewesen. Und jetzt verkehrt der mit der Hochfinanz und mit dem Adel. Der hat sich natürlich, der Adel ist auch so etwas, das sind gewisse Berufe, sind dafür trächtig. Professoren, der Doktor schlechthin, der Arzt, Adelige, das zieht außerordentlich an.
Also der Prinz von Anhalt ist im Prinzip ein ähnlicher Fall wie Sascha S. als Arzt. Nur, dass er nicht so viel anrichten kann.
Er hat nicht so viel anrichten können und was er gemacht hat, ist rein juristisch völlig legal. Er hat keinen geschädigt und der ist natürlich auch ein Schalk und ein Tausendsasser. Mich fasziniert immer wieder bei den Hochstaplern die außerordentliche Fähigkeit, sich in eine Rolle reinzuleben und sie so täuschend nachzuahmen. Denken Sie mal an Thomas Mann, der Felix Kolb. Das ist die blendende Darstellung einer Hochstaplerkarriere.
Jetzt hört man aber immer in diesen ganzen Fällen nur von Männern. Gibt es auch Frauen, die in ähnlicher Weise so ein Interesse daran haben, ein gutes Image zu bekommen oder Hochstapler zu sein?
Frauen machen es vielleicht über einen anderen Weg. Frauen machen es über die Schönheit, über das körperliche Aussehen und geben sich, wie soll ich mal sagen, entweder einen vamphaften oder einen etwas dämonischen Glanz. Sie machen sich geheimnisvoll. Das ist so die Schiene, auf der Frauen, sagen wir mal, Frauen sehr oft agieren. Weniger stark auf der beruflichen Ebene. Nun ist ja auch klar, Männer bestimmen sich etwa zu 90% über den Beruf ihre Identität. Man nehme Männern ihren Beruf, das ist eine Katastrophe. Hannoveraner Arbeitsmediziner haben eine Studie gemacht über männliche Langzeitarbeitslose im Jahr 2004. Da hat sich herausgestellt, dass männliche Langzeitarbeitslose, also ohne den Glanz des männlichen Berufes, 20-mal so häufig Suizidversuche machen, als ihre im Arbeitsleben stehenden Kollegen, dass sie signifikant häufiger depressiv sind. Herz-Kreislauf-Beschwerden haben und Erkrankungen am Bewegungsapparat. Von dort her ist es natürlich der klassische Weg des Mannes. Ein Mann fragt sofort den anderen Mann, was hast du für einen Beruf und wie viel verdienst du?
Männer sind einfach prädestinierter dafür, Hochstapler
zu sein. Ganz einwandfrei. Die sind sozusagen hochinfektiös diesbezüglich.
Ein bisschen Sascha S., ein bisschen Hochstapler ist in uns allen. Wir sprachen über Hochstapler, speziell in der Medizin, aber auch im sonstigen Leben mit dem Psychologen und Buchautor Matthias Jung. Vielen Dank.
Dankeschön, Frau Ernst.
Detektor FM. Zurück zum Thema.